Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreis Fahren. Wir schauen zurück auf die Highlights des großen Preis von Aserbaidschan in Baku und um Gottes Willen, Dave.
Da ging's rund.
Der hat es wirklich in sich gehabt. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir haben es natürlich wie immer gut durchstrukturiert. Also, was schauen wir uns an? Krasse Action quer durchs Feld, von vorne bis hinten, wo man hingeschaut hat, das ganze Rennen eigentlich. Tolle Leistung natürlich von Oscar Piastri, Driver of the Day, großartig auch, schnellste Runde von Lando Norris, der hätte wahrscheinlich auch gewinnen können, wenn er im Qualifying schon alles weggeschmissen hätte, konnte auch nicht so viel dafür. Natürlich reden wir über den kontroversen Unfall von Sainz und Perez, war dann nichts mit dem, glaube ich, 8. Rennen in Folge ohne Safety Car. Es war auch eine unglaubliche Vorstellung von Franco Colapinto und Oliver Bearman. Die haben sich sogar beides ausgegeben auf der Strecke und nebenbei noch Hamilton 20 Runden hinter sich gelassen. Auch heftige Geschichte. Und noch ganz, ganz vieles mehr. Ich sag, wir gehen es einfach mal an, Dave, oder?
Wir gehen es an, wir gehen es durch. Auf geht's. Yo, und bevor wir so richtig einsteigen, ihr kennt es, beste Community, die wir hier aufbauen wollen, ist schon in vollem Gange eigentlich. Wir haben heute, könnt ihr gleich mal vormerken, einen sehr netten Shoutout an einen aus unserer Community. Der kommt aber später zu gegebenen Zeitpunkt. Wenn ihr mitmachen wollt, liked gerne dieses Video, lasst uns eine Rezension für unseren Podcast da, schreibt gerne in den Kommentar, abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wir haben tolle Pläne, große Pläne. Wir haben immer viel Content für euch. Und wenn ihr alle mitmacht, ist es für uns alle noch viel spaßiger. Wir alle lernen was dabei. Danke euch dafür auf jeden Fall schon mal. Ganz, ganz großes Lob. Ihr macht das jetzt schon super. Das macht richtig Spaß. Und Spaß hatten wir heute auch jede Menge. Ich würde sagen, Sebastian.
Leg mal los.
Allgemeine Themen.
Jo, allgemeine
ein Wahnsinnsrennen war es insgesamt.
Ja. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich selten so viel Spaß. Baku entwickelt sich bei mir immer mehr zu einem der absoluten Top-Grand Prix. War es schon lange, ist es aber immer mehr einfach. Also überall Zweikämpfe, hartes, faires Racing. Also abgesehen jetzt von der Geschichte zwischen Perez und Sainz, da müssen wir auch gleich noch drüber reden. Aber Wahnsinn. Also wie viele Überholmanöver, wie hartes Racing gezeigt wurde von verschiedensten Fahrern. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Und wie wenige Fehler wir gesehen haben vor allem. Jetzt mal die Trainings vielleicht ausgenommen, da gab es den einen oder anderen Ausritt, aber im Rennen selbst, irre.
Ja, ein paar Querstehe hat man, unter anderem von Leclerc, aber das war auch, mit runtergefahrenen Reifen irgendwann dann auch klar. Und Russell hat es ganz cool ausgedrückt. Er hat keinen Grip gefunden, aber viel Laub auf der Strecke.
Ja.
Zwischendurch hat er, glaube ich, auch eine Plastiktüte irgendwie in seinem Sidepod drin gehabt. Also da gab es auch genügend Action in der Hinsicht. Und bevor wir das jetzt irgendwo untergehen lassen, gleich am Anfang müssen wir erwähnen, um Gottes Willen. Also McLaren ist jetzt endlich in Führung in der Konstrukteurswertung. Red Bull hat ganze 55 Rennen diese Führung nicht abgegeben. Und zwar seit Spanien 2022 bis eben jetzt vor diesem Rennen in Baku. Ja, 847 Tage waren sie da Alleinherrscher und jetzt hat sie McLaren von der Spitze runtergestoßen.
Ja, wir haben dieses Video nicht oder diese Episode nicht umsonst betitelt mit dem wunderschönen Wort Wachablösung. Diese Wachablösung an der Spitze der Konstrukteurswertung hat es jetzt gegeben. Sie ist real, also McLaren ist jetzt auch wirklich nominell das aktuell stärkste Team. Wachablösung im anderen Sinne, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, gab es dann auch auf der Strecke selbst, als Lando Norris, der dann schlussendlich von P15 gestartet ist, wirklich am Meisterschaftsleader, an Max Verstappen vorbeigegangen ist. Also schon ein Manöver mit Symbolwirkung auch, denke ich, dass er von so weit hinten das noch nach vorne schafft und seinen ärgsten Konkurrenten um die Fahrer-WM da noch überholen kann. Mega, ja, also wirklich, wirklich krasses Manöver. Insgesamt doch ein sehr gutes Wochenende für McLaren, muss man auf jeden Fall klar so sagen. Und weil wir es gerade schon von Statistiken hatten, ein paar haben wir noch gefunden. Das letzte Mal, als McLaren die Formel 1 WM angeführt hat, die Konstrukteurswertung, das war 2014 nach diesem legendären Rennen in Australien, in Melbourne. Das war auch schon mal Gegenstand der ein oder anderen im Kreisfragenfrage bei uns. Und damals, als McLaren, wie gesagt, zum letzten Mal die Führung inne hatte, war ein gewisser Lando Norris zum Beispiel 14 Jahre alt. Oscar Piastri ist noch Go-Kart gefahren, also von Formel 1 noch wirklich vielleicht vage Träume. Max Verstappen war in der Formel 3 unterwegs, auch er war noch kein Formel 1-Pilot damals. Lewis Hamilton hatte einen WM-Titel auf dem Konto. Irre, ja. Und Sebastian Vettel war der amtierende und vierfache Weltmeister zu diesem Zeitpunkt. Also, jo, ist ein Weilchen her. Wurde entsprechend mal wieder Zeit. Ihr merkt es übrigens. Die Stimme lässt nach. Ich brauche dringend einen Schluck aus dieser wunderbaren mehr Formel 1 ist mehr Gut-Tasse. Der Herbst ist da. Das Kind hat schon die ersten Bazillen aus dem Kindergarten gebracht. Es ist herrlich.
Ja, Wahnsinn, ja. Ja, dann schauen wir mal. Also was auch in der Konstrukteursbewertung ein bisschen untergegangen ist vielleicht. Williams hat Alpine überholt. Die haben jetzt nämlich 16 Punkte. Alpine ist bei 13. Mhm. Ja, und Sauber weiterhin bei 0.
Tja. Ja, aber Williams hat einfach mal 10 Punkte geholt heute im Rennen, ne?
10 Punkte, irre, ja. Also es ist auch Wahnsinn, dass sich dieser Move einfach so wahnsinnig ausgezahlt hat für Williams, jetzt Sargent durch Colapinto zu ersetzen. Der Typ ist irre. Zweites Rennen, fährt direkt in die Punkte, hat seine Teamkollegen Albon outqualified, der natürlich auch ein paar Probleme in der Qualifikation hatte. Wow. Das ist jetzt auch nicht ganz fair.
kuriose
ja, Probleme. Da reden wir aber gleich auch noch drüber.
Denn ja, ich über Colapinto generell und die Leistung aller anderen Piloten reden wir ausführlich in unseren Fahrernoten. Ne? Wenn ihr das vielleicht noch nicht kennt, für alle, die auch neu dabei sind bei uns, herzlich willkommen übrigens an dieser Stelle. Wir begleiten jeden Formel 1 Grand Prix mit einer Vorschau-Episode, einer Highlights-Episode, wie ihr sie hier gerade schaut und hört. Und wir haben noch dazu unsere Fahrernoten, also wo wir rein subjektiv aus unserer Perspektive die Leistung aller 20 Piloten am Wochenende bewerten. Also unbedingt dranbleiben, immer wieder vorbeischauen. Wir geben uns da wirklich große Mühe. Aber erzähl,
jetzt springen wir in die Qualifikation. Genau.
Ja, da gab es viel zu tun.
Ja, also drei große Talking Points haben wir uns aufgeschrieben. Lando Norris raus in Q1. Ich konnte es fast nicht glauben. Ich habe das Q1, musste ich nebenher im Auto laufen lassen. Habe da natürlich nur gehört und nicht hingeschaut. War ich gerade auf dem Heimweg und um Gottes Willen, was ist jetzt los? Da werden wir gleich drüber reden. Leclerc auf Pole zum 4. Mal in Folge in Baku. Also man sagt ja immer, Paris ist der King of Streets und ja, King of Qualifying in den Streets ist anscheinend Leclerc, zumindest in Aserbaidschan. Ja, und Colapinto in Q3 und Behrmann vor Nico Hülkenberg. Also jetzt mal eins nach dem anderen, Lando Norris raus im Q1. Dave, was sagst du dazu? War es seine Schuld oder war es eher Pech? Also er selber sagt ja, er hat kein Problem, das zu verarbeiten. Es ist nicht seine Schuld gewesen. Siehst du es dann eher beim Team oder was ist deine Sicht?
Schwierig. Es ist ein bisschen beides. Also konkret ging es darum, auf seiner letzten schnellen Runde, die bis dahin, also bis zur eigentlich letzten Kurve, definitiv gereicht hätte fürs Weiterkommen. Es wäre wahrscheinlich auf Platz 2 hinausgelaufen. Das sagen die Hochrechnungen. Er hat dann aber, Esteban Ocon hatte ja einen Defekt, der war irgendwie vorhin auf der Strecke unterwegs. Esteban Ocon war dann langsam unterwegs. Und bei der Zufahrt zur allerletzten Kurve, wo man wirklich viel Schwung holen muss für die längste, für den längsten Vollgasanteil im ganzen Formel-1-Kalender, da hat Lando Norris dann aus dem Augenwinkel gesehen, da flackert am Straßenrand eine Flagge. Und die Piloten haben auch am Lenkrad dieses System, das ihnen anzeigt, welche Flagge gerade da auf der Strecke geschwenkt oder gezeigt wird. Lando Norris war fest überzeugt davon, dass es eine gelbe Flagge ist. Nichts anderes heißt es dann als bitte Fuß vom Gas, ne, und vorsichtig fahren, immer bremsbereit sein, da ist irgendwas. Das hat er dann auch gemacht. Allerdings erst nach dem Durchfahren der letzten Kurve. Und die letzte Kurve hat er noch mit Vollgas durchfahren, da war er der Meinung, es ist alles noch in Ordnung. Und hat dabei, aber tatsächlich ist er ein bisschen zu weit rausgekommen und war mit allen vier Rädern ohnehin schon jenseits der Track Limits. Sprich, Flagge hin oder her, ob das jetzt die weiße oder die gelbe war, die Runde hätte wahrscheinlich ohnehin nicht gezählt, weil er da wirklich dann Fehler drin hatte. Mag sein, dass ihn dieses Aufflackern, welcher Flagge auch immer, kurz abgelenkt hat und dass er dadurch dann ein paar Zentimeter neben der Spur gefahren ist. Es war aber definitiv so. Und er hat dann, nachdem er aus der Kurve raus ist, musste er ohnehin kurz vom Gas, um nicht in die Mauer einzuschlagen. Kurz darauf ist er dann wieder aufs Gas drauf, weil er dachte, er kann noch was reißen. Dann ist er aber wieder vom Gas, weil er gemerkt hat, oh, da ist ja schon der Ocon, da muss ich vom Gas gehen, gelbe Flagge. Ja, jetzt war es aber wohl gar keine gelbe Flagge, sondern die weiße. Was die bedeutet übrigens, war mir komplett entfallen. Ich habe es am Wochenende wieder gelernt. Weiße Flagge bedeutet lediglich, Achtung, da ist ein langsames Fahrzeug auf der Strecke, ohne weitere Anweisungen. Also lediglich so ein kurzes Heads-up, Vorsicht. Aber man muss eigentlich nicht vom Gas gehen. Es hat ja weiter irgendwie keine Implikationen. Nun ja, sei es drum. Ich denke, es war ein klassischer Fall von bisschen Fahrfehler, bisschen Kommunikationsproblem. Aber Lando Norris hat es direkt nach dem Quali auch schon locker weggesteckt. Er hat gesagt, ja, ist blöd gelaufen. Er war da zu dem Zeitpunkt definitiv noch der Meinung, dass es ein Flaggenproblem war. Und dementsprechend hat er das, ja, wie gesagt, locker weggesteckt. Hat gemeint, jo, die Aufgabe am Sonntag wird groß. Schaut mal, was drin ist. Und vor dem Rennen haben wir uns dann auch hin und her geschrieben. Ich hatte ja prophezeit, dass Lando Norris A auf Platz 5 landet und B vor Max Verstappen landet. Also so falsch lag ich gar nicht damit. So weit warst du nicht
weg, ja.
Aber wie hast du es denn gesehen? Ähnlich oder hast du eine andere Meinung?
Ja, schwierig. Also Lando Norris ist ja dafür bekannt, dass er auch mit sich selber ziemlich hart ins Gericht geht. So Charles Leclerc macht. Deswegen, ich glaube nicht, dass er so die Realität so weit wegpushen würde. Ich bin da ein bisschen näher bei dem, bei seiner Selbstanalyse. Ja, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass es sehr unglücklich war und natürlich wieder mal so ein Ding aus der großen, naja, ist nicht so toll gelaufen Serie von McLaren, Mercedes und Lando Norris, die sich jetzt wirklich schon über viele, viele, viele GPs durchzieht. Und ich kann mir vorstellen, also wenn er die alle abgestellt hätte mit McLaren, Mercedes, die wären inzwischen auch in der Fahrerwertung wahrscheinlich auf Platz 1.
No,
da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also, aber klar, es ist jetzt das erste Mal, dass er wirklich um die WM mitfährt oder mitfahren könnte, theoretisch. Jetzt sind es halt nicht mehr viele Rennen. Noch ist alles möglich, vor allem mit einem Verstappen, der extreme Probleme hat aktuell und dieses Mal ja auch deutlich stärker als sein Teamkollege, der ihn, ja, man muss schon fast sagen, deklassiert hat im Vergleich zu ja, den Rennen vorher sowieso, aber er hat ihn schon sehr weit hinter sich gelassen, lieben Max Verstappen, der Sergio Perez. Also da könnt ihr euch auch die Fahrernoten freuen. Wir werden wahrscheinlich sehr viele 9 und 10 von 10 Punkte geben. Also da gab es viele Top-Leistungen.
In der Tat.
Dann springen wir doch mal hier gleich noch zur Sache Colapinto in Q3 und Berman vor Hulk. Ja, muss man auch erstmal
schaffen.
Ja,
heftig. Ne? Heftig. Wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, in unserer Vorschau, das wird jetzt ein wirklicher Härtetest für Franco Colapinto. Monza, gut, ist eine komplizierte Strecke, wo er schon gut performt hat einfach und die kannte er auch, die ist er generell schon gefahren. Aber Baku jetzt, das war ja komplettes Neuland für ihn, er ist dort nie ein Rennen gefahren und die Strecke ist ja wirklich sauschwer. Mit den Mauern hast du ja permanent die Gefahr lauern. Er hat sich auch ein Fauxpas erlaubt, allerdings im freien Training, ich glaube sogar im allerersten. Da ist er sogar relativ ungewöhnlich eingeschlagen. Also ich würde den Fehler da gar nicht so zu 100% bei ihm sehen. Sah mir ein bisschen aus, als wäre die Hinterachse irgendwie stehen geblieben, also die Räder an der Hinterachse. Vielleicht Probleme der Bremsbalance, irgendwas, vielleicht ist er auf den Schmutz gekommen. Sei es drum. Auf jeden Fall hatte er da einen Schreckmoment, hat sich aber prima erholt davon und hat ab dem Zeitpunkt keinen Fehler mehr gemacht. Er hat ein absolut beeindruckendes Qualifying gefahren. An seinem zweiten Rennwochenende ins Q3 zu kommen, in einem Williams wohlgemerkt, ja, das war wirklich allerhand. Und ja, das Rennen hat er dann auch komplett gerockt. In der Post-Race-Show hat er wieder ein super sympathisches Interview auch gegeben. Die Moderatorin hat ihn darauf angesprochen. Sie hat ihn vor dem Rennwochenende interviewt schon. Und sie meinte, ja, was würde es dir denn bedeuten, wenn ihr mit Williams oder mit beiden Williams Punkte holen könntet? Er hat gemeint, das würde ihm die Welt bedeuten, das wäre der Hammer. Und tatsächlich kam es dann so, ja. Er hat einen großen Anteil da beigetragen dazu, dass beide Williams Punkte geholt haben und dass Williams jetzt an Alpine in der Konstrukteurswertung vorbeigezogen ist. Sehr, sehr reife Leistung, sehr ruhige Leistung, hat mich maximal beeindruckt. Aber kaum weniger als Olli Berman tatsächlich. Also der war auch super stark unterwegs, ja.
Ja, Olli Berman, also nicht nur den Hulk outqualified, sondern dann auch im Rennen vor ihm gelandet. Beides war nicht ganz, also sagen wir mal so, im Rennen definitiv ein bisschen Glück natürlich dabei, weil der Nico Hülkenberg da leider in ein bisschen Debris reingefahren ist. Von dem
Trümmer,
Trümmerteil reingefahren ist von dem Crash zwischen Perez und Sainz. Und aber da musst du halt auch direkt da sein und das war er. Also das heißt, wir schauen uns einfach mal an, auch, also jetzt reden wir natürlich über Berman, aber auch Colapinto, ne, der war an Albon die ganze Zeit dran und das war was zum Beispiel Sargent einfach nicht geschafft hat. Ja, und
sehr, der schafft es
einfach in seinem
ja.
zweiten Rennen und in einer Art und Weise, wo man echt sagen muss, egal, Qualifying hin oder her, der liebe Albon hat ja da seine letzte Runde, wo er dann wahrscheinlich was hätte reißen können, ist ja diese Kühlung noch drin gewesen oben in der Airbox.
Ja, das war Wahnsinn.
Selber rausgeschmissen hat. Also ich habe das ziemlich gefeiert.
Ja.
Ja, übrigens hat es dann auch unter anderem bei Mercedes zu Problemen geführt, weil die dann Reifentemperaturen in die Keller gegangen sind, weil sie dann in der Box noch gewartet haben, bis die Sache geregelt ist. Also hat dann schon für mehr Probleme gesorgt als nur bei ihm dann auch. Also spannende Geschichte, aber nichtsdestotrotz Colapinto Wahnsinn. Und wie gesagt, die beiden Youngster, die waren einfach da. Ja, und die haben auch keine Fehler gemacht. Also als die auf der Strecke gekämpft haben im Rennen, ich dachte mir, der Hamilton hat da auch so ein bisschen Vorsicht walten lassen, sagen wir mal. Der ist da auch nicht mit der Brechstange durchgegangen. Und ich habe eigentlich gerechnet, wenn irgendwas passiert, dann zwischen den beiden Kampfen, dann ausgerechnet die zwei erfahrenen Sainz und Perez, ja, auch noch so kurz vorm Ende. Ne?
Also, verkehrte Welt, ja. Weißt du, was das Schlimmste ist an dieser Performance von den beiden Youngstern? Ich habe tatsächlich, und so sehr ich ihn mag als Typ, ja, aber ich habe Kevin Magnussen einfach nicht vermisst an diesem Wochenende.
Ja, das ist richtig, ja.
Also mal wirklich, Olli Bearman hat ihn einfach komplett vergessen gemacht schon. Krass, ja, wirklich krass. Der arme Hund, der muss dann in Singapur wieder in sein Auto steigen, darf dann noch 7 Formel-1-Rennen fahren. Hoffentlich kann sich Kevin Magnussen noch gebührend verabschieden aus der Formel 1. Wir gehen ja davon aus, dass er wahrscheinlich kein Cockpit irgendwo anders findet.
Jetzt kann er noch härter fahren, weil die Startpunkte wird er nicht mehr zusammenbekommen, dass er nochmal gesperrt ist. Also.
Jetzt hat er nicht nur das Messer zwischen den Zähnen, sondern gleich die Wikinger-Axt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Also nee, da aber, kann man sich auf Action freuen, ja.
Definitiv, definitiv.
Ja, wir sind ja schon
aber kommen wir mal zum Rennen, oder?
Genau. Also dann, wo wir jetzt ja schon ein paar Sachen angedeutet haben, fangen wir vielleicht auch einfach direkt mal mit Norris an. Wo wir jetzt nominal auch beim Rennen angekommen sind, da wusste man ja auch nicht, was man bekommt. Wir haben damit gerechnet, es gibt die eine oder andere Safety-Car-Phase, die ist weitgehend ausgeblieben, dass er von 15.04 Uhr vorgeht und dann auch noch in dieser relativ problemlosen Manier, hat es ja relativ einfach ausschauen lassen. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Und wie er da Verstappen deklassiert hat, klar, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Verstappen einfach Riesenprobleme hatte. Mhm. Für die, die es nicht wissen, ein Faktor, warum Verstappen so viel schlechter als Perez unterwegs war, war, dass die beiden unterschiedliche Setups gefahren sind. Das von Perez hat wesentlich besser funktioniert. Perez ist aber auch insgesamt besser zurechtgekommen, weil eben die Strecke einfach schon in den letzten Jahren auch mehr gelegen war als Verstappen. Und Verstappen hat dann auch sehr schnell großen Reifenabbau gehabt und er hat sich ja dann auch, was man von Perez übrigens, muss ich fairerweise auch sagen, also schlecht, dass bei ihm gelaufen ist die ganze Saison, so richtig viel beschwert hat er sich eigentlich nicht. Max, der fängt sofort das Schnattern an, wenn dann irgendwie mal was nicht funktioniert und auch meistens dann gerne, wenn er dann in Zweikämpfen ist. Dies und jenes funktioniert nicht. Er hat natürlich auch recht, ne? So ist es nicht, aber da braucht er halt ein bisschen so ein Ventil. Naja, aber wie gesagt, Norris hat ihn da einfach stehen lassen, fast schon. Also es war sehr frustrierend sicherlich aus Sicht des Niederländers.
Ja, definitiv. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also tatsächlich eine symbolische Szene, ja. Das kannte man eigentlich in den letzten Jahren oder in jüngerer Vergangenheit eher von Max Verstappen, dass er wirklich so unwiderstehlich nach vorne fahren kann, egal wie weit hinten er starten muss. Man konnte immer damit rechnen, dass er binnen weniger Runden schon vorne mit auftaucht und oft hat er dann ja wirklich noch fast ein Podium erreicht oder sogar das Rennen noch gewonnen, ja. Miami zum Beispiel, war das letztes Jahr, ich glaube schon, als er wirklich dem armen Perez, der da von Pole losgefahren ist, noch komplett demoralisiert hat. Ja.
Und da ging es ja dann los mit den Problemen bei Perez. Nach Miami war der völlig durch den Wind.
Genau deswegen spreche ich das an, weil es psychologisch natürlich schon auch eine gewisse Wirkung hat. Und im Prinzip hat jetzt Lando Norris das Gleiche gemacht. Ja. An einem wirklich sehr, sehr schwierigen Wochenende hat Lando Norris den Kopf nicht verloren. Er ist ruhig geblieben, er hat sich eine Strategie zurechtgelegt, er ist ja auf dem harten Reifen losgefahren, wollte so lange wie möglich ins Rennen reinfahren und natürlich auf eine Safety-Car-Phase hoffen, die dann tatsächlich nicht kam, aber trotzdem hat er das sehr sauber über die Bühne gebracht, hat zwischendurch dann nochmal dem Teamkollegen geholfen. Das war ja wirklich dann Teamorder absurd. Ja. Ja. Was wurde denn in den letzten Tagen und Wochen spekuliert, dass jetzt Oscar Piastri in irgendeiner Form für Lando Norris fahren muss und bei der ersten Gelegenheit verkehrte Welt, ja. Hilft dann Lando Norris ausgerechnet, Oscar Piastri seine Führung zu behalten. Da hat er nämlich Sergio Perez ein bisschen aufgehalten in ein, zwei Runden, damit Oscar Piastri vorne ein bisschen mehr Vorsprung hat, seinen Boxenstopp machen kann und trotzdem vor Perez rauskommt wieder. Das hat sehr knapp geklappt und das war sicher ein Faktor dafür, dass Oscar Piastri letzten Endes gewonnen hat. man möge sich ausmalen, dass Perez da in Führung gegangen wäre oder vor Piastri gelandet wäre, dann ja, hätten wir vielleicht ein ganz anderes Rennen erlebt heute. Ganz, ganz toll, wirklich Zusammenarbeit der McLaren-Piloten auf jeden Fall. Man merkt in allererster Linie, und das war ja auch wirklich die Maßgabe, in allererster Linie fahren beide für das Team.
Ja.
Das Team kommt wirklich zuerst. Wenn da alles safe ist, dann kann man ja wirklich mal überlegen, je nachdem, wer gerade besser positioniert ist oder wie da die Chancen stehen auf die WM, dass man dem einen oder anderen Piloten hier und da Vorzüge gibt. Ja, heute hat es eben Lando Norris getroffen. Er hat es ohne zu murren 1-0 umgesetzt. Und am Ende wurde er auch beinahe noch mit dem Podium belohnt. Das war ja wirklich knapp.
Ja, was ich auch noch spannend fand, weil wo wir gerade jetzt auch praktisch die Aufholjagd von Norris noch in den letzten Zügen besprechen. Ich fand es halt, apropos Zug, interessant, als er dann hinter Albon war. Also erstmal auch mega Credits an Albon, was der da rausgerollt hat mit seinem langen Stint auch, zwischenzeitlich auf 3 gewesen. Irre. Und da hat man dann aber gesehen, irgendwie auch beim McLaren und bei Norris, der wirklich gut mit den Reifen umgegangen ist, war dann mal der Ofen aus und dann war Norris hinter Albon und hinter Norris dann Verstappen. Und der Verstappen ist partout nicht am Norris vorbeigekommen, aber der Norris auch nicht am Albon. Und ja, Norris hat es natürlich so weit ausgenutzt, wie es ging, ja, damit er seine Reifen so weit wie möglich runterfahren kann. Und als es da wirklich gar nicht mehr möglich war, ist er in die Box. Und dann hat man sich schon denken können, dass der dann mit 7-Meilen-Stiefeln, was dann auch der Fall war, wieder auf Verstappen aufschließt. Und dann hat er ihn auch
über eine Sekunde pro Runde, ne, irgendwie hat er aufgeholt. Ja.
Aber Albon ist nicht der einzige Fahrer mit einem A im Nachnamen.
Der andere, über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
Alonso. Und Alonso. Der ist vielleicht so ein bisschen hinten runtergefallen, obwohl der ein irres Wochenende hatte, hat sich auf Platz 6 qualifiziert und ist dann auch auf Platz 6 tatsächlich ins Ziel gekommen. Hinter ihm dann knapp 2 Sekunden waren es Alexander Albon. Also die beiden sind dann mehr oder weniger fast schon im Formationsflug dann auch ins Ziel gekommen. Also irre, beide wirklich das Maximum rausgeholt. Und auch da wieder, ne, Colapinto, 2 Sekunden hinter Albon. Klar, wird schon Safety Car, aber es friert ja auch nur die Positionen ein. Also von daher...
Die Abstände.
Extrem, ne? Genau, die Abstände meine ich, ja. Also.
Ja, sehr gut. Also wie gesagt, Alonso auch hervorragend. Man hat ihn leider kaum gesehen das ganze Wochenende über, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass er jetzt auch durch die Ankündigung von Adrian Newey, der dann zum Team stößt, doch durchaus noch mal ein bisschen Motivationsschub bekommen hat, auf jeden Fall. Also bären starkes Wochenende. Wie wir das bewerten, erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ich würde gerne jetzt... ich glaube, fürs Rennen haben wir die gröbsten, wichtigsten Dinge besprochen. Ich würde jetzt gerne zum Podium kommen und an dieser Stelle, da ist der Shoutout, nämlich unser YouTube-Follower, der immer, immer fleißig kommentiert tatsächlich unter unseren Videos. Vielen Dank an dieser Stelle. Der Kollege nennt sich Cobra Ferrari FTH. Lieben Gruß an dieser Stelle. Der hat uns direkt im Rennen darauf hingewiesen und ich habe es geprüft, es stimmt tatsächlich. Dass auf dem Podium ausschließlich Piloten standen, die einen Durchmarsch durch alle Nachwuchskategorien hingelegt haben. Wir hatten das vor kurzem in einer Episode mal im Kontext mit Mick Schumacher, dass er ein Pilot ist, der immer erst ein Jahr lang Anlaufzeit gebraucht hat in den Nachwuchsserien, dann im zweiten Jahr alles gewonnen hat. Jeweils diese Zeit kriegt man aber nicht immer und in der Formel 1 ist es gnadenlos. Alle Piloten, die heute auf dem Podium standen, die sind wirklich durchmarschiert. George Russell, 2017 GP3-Meister, damals hieß das noch GP3. Ein Jahr später direkt als Rookie Meister in der Formel 2 geworden und ist direkt 2019 in die Formel 1 aufgestiegen und mit Williams da ein paar Jahre rumgefahren. Charles Leclerc hat das ein Jahr vorher gemacht, 2016 GP3-Champion, 2017 Formel 2-Champion, 2018 direkt in die Formel 1 aufgestiegen, mit Alfa Romeo damals noch, wenn ihr euch erinnert. Oscar Piastri, 2020 Formel 3 Champion, da hieß es dann schon Formel 3. 2021 Formel 2 Champion, gleich im ersten Jahr. 2022 hat er eine Pause einlegen müssen, zwangsläufig, und war eigentlich Alpine-Vertragspilot und Simulator und Ersatzfahrer. Und in diesem kontroversen Move mitten im Jahr ist er dann doch nicht Alpine-Pilot geworden, dauerhaft, sondern ist 2023 dann in die Formel 1 eingestiegen, richtig mit McLaren, und da fährt er bis heute. Und er hat heute wirklich, ich würde sagen, sein Meisterstück abgeliefert, oder?
Ja, absolut. Also Bei Oscar Piastri, das haben wir jetzt ja noch nicht erwähnt. Und deswegen ist jetzt zum Abschluss, glaube ich, die perfekte Zeit gekommen. Genau, also da kann ich schon mal sagen, der bekommt von mir eine 10 von 10 in den Fahrerwertungen.
Ja, ja. Ich würde ihm eine 12 von 10 geben, Mensch.
Ja, so weit will ich nicht gehen. Aber wir können natürlich nicht die irre Leistung von Piastri erwähnen, ohne nochmal zu wiederholen, was das für ein Wahnsinnsüberholmanöver gegen Charles Leclerc war. Der hat damit nicht gerechnet. Ja. Der ist fast schon aus dem Nichts gekommen. Eigentlich dachte man, der ist zu weit weg.
Eigentlich so ein typischer Ricardo, ne? Ricardo zu seinen besten Zeiten, der war ja so der König von, oh, eigentlich bin ich zu weit weg, aber ich bremse einfach 10 Meter später als du und gehe trotzdem vorbei.
Vielleicht lernt man das in Australien, wenn man Rennen lernt. Also beide sind ja Australier. Vielleicht ist das so ein Signature-Move, den die in dem Land sich anfahren irgendwie, sie racen in den Anfängen. Also schon spannend. Und jetzt hoffe ich auch, dass Oscar Piastri diese Leistungen konservieren kann langfristig und nicht wie irgendwann dann Daniel Ricciardo, naja, so langsam, aber sicher dann eben nirgendwo verschwindet.
Ah. Ja. Ich denke, das wird nicht so schnell passieren. Der Kollege ist 23 Jahre alt, fährt gerade mal seit etwas mehr als einem Jahr Formel 1. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und,
genau, zweite Saison, genau.
Ich habe es ja gesagt, also das kann man vielleicht wirklich als sein Meisterstück heute bezeichnen, aber im Prinzip ist er wirklich seit vielen, vielen Rennen sehr konstant, sehr schnell unterwegs. Er ist nach wie vor der einzige Pilot im ganzen Jahr, der alle Rennrunden absolviert hat. Und er ist der Pilot, der seit Monaco, also wäre die WM nach Monaco losgegangen, wäre er führender. Ja? Er hat die meisten Punkte geholt, er ist irgendwie immer vorne mit drin. Zwischenzeitlich, ihr habt es vielleicht gehört oder auch nicht, weil es wirklich sehr runtergespielt wurde, er ist zwischenzeitlich einfach mal ein paar Rennen mit einer gebrochenen Rippe gefahren, hat ihn scheinbar auch nicht gestört, er hat seinen ersten Grand Prix in Ungarn mit dieser gebrochenen Rippe dann auch gewonnen. Er ist unfassbar ruhig und entspannt und wirklich, ja, level-headed, sagt man da auf Englisch, also er verliert einfach nicht den Kopf, egal was um ihn herum gerade passiert, er ist total fokussiert und da, naja, ist natürlich ein Riesenvergleich, aber ich finde das schon einigermaßen Senna-esque, ja? Weil er wirklich so fokussiert auf den Job ist. Er ist aber anders als ein Senna zum Beispiel wirklich außerhalb des Cockpits ein sehr entspannter, lockerer Typ, immer zu einem Scherz aufgelegt und so. Ja, also ich glaube, da wächst wirklich ein ganz, ganz großer heran. Ich teile deine Hoffnung, dass er diese Form noch viele, viele Jahre konservieren kann. Dann haben wir da wirklich lange Spaß an den Kollegen. Bin sehr beeindruckt, sehr beeindruckt.
Auch, er ist auch sehr entspannt und analytisch dann auch direkt am Funk nach dem Rennen über die Ziellinie gefahren. Natürlich war er glücklich, aber er ist nicht komplett ausgerastet, was man auch völlig verstehen könnte, sondern hat einfach ganz ruhig mit dem Team gesprochen. Also das ist Wahnsinn. Der Typ ist...
Ja, aber er saugt dann den Druck auch auf, ne? Also er ist nicht so... Lando Norris ist ja auch ein lockerer Typ und auch ein sehr schneller, guter Pilot. Aber wenn da irgendwas schief läuft, dann neigt er immer so dazu, wirklich so den Kopf hängen zu lassen und sich selber dann noch ein bisschen runterzuziehen, hat man das Gefühl von außen. Also ist natürlich jetzt wirklich subjektive Amateurpsychologie, die wir hier betreiben, aber es wirkt halt immer so. Ne?
Piastri ist auf jeden Fall derjenige, der unnahbarer wirkt, im Sinne von, der ganze Stress scheint ihm nichts auszumachen.
Genau.
Der fährt seinen Stiefel runter und der Stiefel ist extrem gut. Aber wir haben fast noch was
vergessen. Was für Stiefel?
Fast haben wir es vergessen. Wir müssen noch über die Szene zwischen Perez und über zwischen Sainz und Perez reden. Da haben wir jetzt noch nicht
unbedingt
analysiert und das wollen wir jetzt hinten raus noch machen. Und dann haben wir aber, glaube ich, auch die Folge pickepacke voll. Also, was ist passiert? Die beiden sind kurz vor Schluss in so einer Art Tumult gewesen. Ja? Charles Leclerc, Perez, Sainz waren da mehr oder weniger in so einem Dreierpack und haben sich gegenseitig dann versucht zu überholen. Und nach drei Kurven, Dreikampf, nenne ich es jetzt einfach mal, hat dann die Situation beim Rausbeschleunigen aus der Kurve folgendes zur Folge gehabt. Kurve 2?
Ja, Kurve 2 war es. Mhm.
Ja. Naja, aber es waren glaube ich, aber drei Kurven insgesamt, wo das gegangen ist.
Ja, das kann schon sein.
Ja, genau, aber es war Kurve 2, ja. Genau, also auf jeden Fall... Sainz und Perez haben rausbeschleunigt wie will man es sagen? Also Sainz ist ziemlich gerade ausgefahren. Es waren keine sichtbaren Lenkbewegungen zu sehen irgendwie, dass er Richtung aktiv Sainz, der neben ihm links war, aber auch ziemlich weit hinter ihm. Also rechtes Vorderrad. Ja, rechtes Vorderrad von Perez war mehr oder weniger am linken Hinterrad von Sainz. Und dann haben sie sich auch irgendwann berührt. Perez hatte mehrere Meter links neben sich, hätte eigentlich ausweichen können, ist minimal auch nach links gefahren, aber ich habe das Gefühl, beide sind mehr oder weniger nach dem Kurvenexit, haben sie nicht mehr korrigiert und sind dann wie so zwei KI-Fahrer, die noch nicht in so einer Situation waren und die das noch nicht in ihrem System irgendwie drin haben, einfach dann gefahren. Und dann gab es halt den Crash und beide hätten es verhindern können, Perez natürlich noch mehr. Für mich ganz klar Racing Incident, weil wirklich die Schuld bei einem kannst du nicht suchen. Beide hätten eigentlich ein bisschen anders reagieren können. Ja, aber es ist natürlich maximal bitter, ne? Also die beiden haben eigentlich auch ein 10 von 10 Rennen jeweils für sich gefahren, aus meiner Sicht. Und,
bis zu dem Zeitpunkt schon, ja.
Ja, was sie dann wirklich bekommen in der nächsten Episode dann mehr dazu. Ja,
das schauen wir dann nochmal.
Aber
ja, ich habe es noch ein bisschen, ich würde es noch ein bisschen weiterfassen sogar. Die Situation war ja so, dass Oscar Piastri und Charles Leclerc ja wirklich das ganze Rennen dann in unmittelbarer Nähe zueinander gefahren sind. Perez hing dann immer so ein bisschen mit da. Ja, er war so das nächste Rad am Wagen, sage ich mal. Also es war eigentlich ein Dreikampf, aber Perez hat sich ganz geschickt immer zurückfallen lassen, ein bisschen Reifen geschont. Und der Carlos Sainz kam hinten raus dann angerauscht und hat dann einen Vierkampf draus gemacht. Zu diesem Zeitpunkt aber, wenige Runden vor Schluss, war es so, dass Oscar Piastris Reifen noch intakt waren. Er hat sich dann wirklich nach vorne verabschiedet und man hat gemerkt, Charles Leclerc kämpft und musste dann deutlich abreißen lassen. Zum ersten Mal war dann eine Lücke entstanden von Piastri zu Leclerc und Charles Leclerc hat sich dann nach hinten orientiert, weil da die beiden anderen Streithähne ankamen. Und Charles Leclerc hat sich meiner Meinung nach dann wirklich sehr, sehr hart verteidigt erstmal. Zunächst natürlich gegen Sergio Perez, der ein Manöver in Kurve 1 dann gegen ihn gefahren hat. Da hat er sich sehr hart verteidigt. Da ist dann Carlos Sainz durchgeschlüpft. Ja? Er ist am Sergio Perez vorbeigefahren, wollte sich dann aber direkt in Stellung bringen, um auf der Zufahrt zur Kurve 2 seinen Teamkollegen noch zu schnappen. Das hat dann nicht geklappt. Da hat Charles Leclerc auch die Tür zugemacht. Und dadurch ist Carlos Sainz erst ein bisschen zu weit rausgefahren, ja, in den Dreck reingekommen. Und hatte nicht genug Schwung aus Kurve 2 dann raus. Sergio Perez allerdings schon. Dementsprechend war er ein bisschen schneller am Kurvenausgang, wollte sich neben den Sainz setzen. Jetzt ist aber die Gerade dann zwischen Kurve 2 und 3 auch eine DRS-Zone. Beide hatten das DRS offen. Und Charles Leclerc war ein bisschen vor den beiden, wollte natürlich den DRS-Effekt mindern und ist dabei halt Schlangenlinien gefahren, so in dem Rahmen, wie es erlaubt ist. Er ist dann von der rechten Fahrbahnseite nach links gezogen und diesen Move wollte Carlos Sainz mitmachen. Ich vermute einfach, dass Sainz dann eher nach vorne geschaut hat, oh, was macht der Leclerc? Sainz dachte sich, alles klar, ich bin noch im Zweikampf mit meinem Teamkollegen und versucht ihn jetzt zu knacken. Ich wette, er hat gar nicht mitbekommen, dass tatsächlich in seinem toten Winkel dann der Perez angefahren kam. Also Sainz hat mich aktiv nach links gezogen, aber so einen ganz, ganz leichten Drift hat er gehabt, um eben seinem Teamkollegen zu folgen.
Ja.
Und der Perez war wahrscheinlich total überrascht davon und hätte zwar nach links ausweichen können, hat es aber einfach nicht umrissen. Wir haben drüber gesprochen, die Sonne war vielleicht auch noch ein Faktor. Die stand zu diesem Zeitpunkt sehr tief.
Extrem tief, ja.
Sehr, sehr, sehr unglücklich gelaufen, insgesamt meiner Meinung nach. Ich wäre auch dabei, das als Rennunfall abzukanzeln, aber einen Hauch mehr Schuld oder einen Hauch mehr Bringschuld im Sinne von, er hätte es verhindern können, sehe ich schon mal Perez.
Ja, würde ich.
Aber gut,
der hat halt die 3000, oder? Hat auch mehr gesehen als der Sainz, weil er ihn ja auch vor sich hatte. Sainz hatte Perez ein bisschen im toten Winkel. Zum Abschluss können wir ja nochmal die beiden zu Wort kommen lassen, sozusagen, also rezitieren. Ja. Sainz hat gesagt, ich habe Charles in Kurve 2 angegriffen und dann Kurve 2 verlassen. Checo Perez war links von mir. Normalerweise, so wie du es gerade gesagt hast, driften wir leicht nach links auf die lange Gerade. Also bewegen wir uns sozusagen nach dem Kurvenexit lange, ein bisschen nach links auf der langen Gerade. Was ich wie in jeder anderen Runde gemacht hatte, hat er gesagt. Ja. Und plötzlich aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund, sagt Sainz, sind Checo und ich kollidiert. Was unglücklich und sehr enttäuschend ist. Er hat auch gesagt, wir haben schon miteinander gesprochen. Aber wir müssen das analysieren. Ich bin nicht jemand, der die Schuld auf einen oder einen anderen Fahrer schieben will, das ist Rennsport, alles passiert unglaublich schnell. Und er sagt dann noch, mein Gefühl heute ist ehrlich gesagt, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich habe kein unvorhersehbares Manöver ausgeführt, ihn nicht an die Wand gedrängt oder ähnliches. Wir sind einfach wie in jeder Runde ein kleines bisschen nach links gedriftet, nur ein winziges bisschen, weil das die Rennlinie ist und wir haben uns einfach berührt. Es ist, wie es ist. Und Perez, Im ersten Moment hat er Science einen Idioten genannt. Das war noch im Boxenfunk, aber klar, das war voller Adrenalin. Also ich meine, ja, der Crash war auch nicht ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren auch beide, also hätte viel schlimmer ausgehen können. Gerade wenn sich die Reifen berühren, das kann immer ganz, ganz, ganz gefährlich werden. Dafür ist es echt noch glimpflich ausgegangen. Und später, als er bei den Interviews war, war er dann auch wieder sehr runtergekühlt. Meinte dann Perez, ich hatte das Gefühl, dass nach Kurve 2 genug Platz zwischen beiden Autos war. Und innerhalb von 1 oder 2 Metern haben wir dann Kontakt gemacht. Es ist sehr unglücklich, alles passierte so schnell. Ich denke, Carlos versuchte, den Windschatten von Charles zu nutzen. Also, Dave, du hast es ja auch gerade so analysiert, als er nach innen zog. Und das machte die Sache dann wirklich schwierig. Aber letzter Satz dazu noch von Perez. Seine Analyse vom Rennen an sich ist, das Tempo heute war ein riesiges Positivum. Ich denke, wir hatten heute das Tempo, um den Sieg zu kämpfen. Also müssen wir es beibehalten und hoffentlich können wir in dem kommenden Rennen an dem kommenden Wochenende wirklich stark sein. Also sein Wochenende ist ja auch super gelaufen, abgesehen jetzt von dem Ding. Und mehr dazu dann in den Fahrerwertungen, dann nehmen wir das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher auseinander.
Amen. So ist es. Bis zur nächsten Episode, Freunde. Vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt wieder. Die Folge war tatsächlich relativ lang. Das Rennen hat es aber unbedingt hergegeben. Yes. Ich denke, wir hätten doch wahrscheinlich eine Stunde länger quatschen können. So viel
machen
war
wir
los
dann
in
ja
Baku.
Auch.
Machen wir dann ja auch. Genau, in der nächsten Episode. Ja, so schnell kommen wir da nicht von weg. Vielen, vielen lieben Dank euch. Bis zur nächsten Folge. Bleibt uns gewogen. Und wo ist denn meine Tasse? Ihr wisst, mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. Mehr Tee ist auch mehr gut. Den gönne ich mir jetzt noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.